Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören die Sendung Reflexe. Von der Anlage her ist der Kinofilm Barbara ein romantischer Arztroman, der in der DDR spielt. Inszeniert ist er als Geschichte einer staatlichen Demütigung mit provozierter Republikflucht. Und mit Nina Hoss in der Titelrolle gewann der Film einen silbernen Regiebären an der diesjährigen Berlinale. Michael Sennhauser hat Regisseur Christian Petzold und die Schauspielerin Nina Hoss getroffen.
Barbara ist auf den ersten Blick ein täuschend einfacher Film. Es ist auf den ersten Blick eine dramatische Liebesgeschichte mit ein paar Verwicklungen, spielt in der DDR. Und auf den zweiten Blick merkt man, das ist unglaublich raffiniert aufgebaut und konstruiert und geht um mehrere Ecken immer wieder. Es gibt auch viele Überraschungen. Aber zuerst würde ich Sie gerne einmal fragen, was ist die Geschichte in ein, zwei Sätzen, Nina Hoss?
Ich würde sagen, man sieht einer Frau zu, vermeintlich, also man lernt sie kennen. Sie hat eine Wand aufgebaut. Sie lebt in der DDR 1980, 81 in dem Dreh. Und man merkt ihr an, sie möchte dieses Land verlassen. Und man sieht ihr bei dieser Haltungsarbeit zu, dass sie sich unverwundbar machen möchte gegenüber. Sie möchte sich nicht mehr berühren lassen von diesem Land und möchte dann nur noch durch das tun, was sie da zu tun hat, um es endlich verlassen zu können. Und dann passiert eben etwas, was Sie vorhin Überraschungen genannt haben, was es ihr das nicht mehr ganz so einfach macht.
Das ist aus Ihrer Perspektive. Sie spielen die Barbara. Christian Petzold, aus Ihrer Perspektive, Sie erzählen die ganze Geschichte. Fassen Sie das bitte auch in zwei, drei Sätzen zusammen.
Na, ich habe mir gedacht, wenn man mit etwas abgeschlossen hat, mit irgendwelchen Institutionen, in denen man groß geworden ist, zum Beispiel eine Familie oder ein Land oder vielleicht auch die Stadt oder der Urlaub, den man gemacht hat und der war furchtbar und man möchte jetzt weg, dass dann dieser Ort an dem letzten Tag, wo man sich dort noch aufhält, der letzte Tag in der Familie, bevor man in eine andere Stadt geht, der letzte Tag im Club Mediterranee in Hammamet, wo man den letzten Urlaubstag, von diesem furchtbaren Urlaub verbringt, plötzlich diese Institution, Familie, Urlaubsparadies, Stadt, noch einmal zeigen, was sie eigentlich drauf gehabt hätten, ne? Und was da eigentlich noch an Träumen und Wünschen und nicht realisierten Träumen und nicht realisierten Wünschen dort noch schlummert und man sich vielleicht selber den Vorwurf macht, es liegt vielleicht an mir, dass alles furchtbar ist. Ne? Also das ist etwas, was, glaube ich, interessant ist an der Barbara, die will, wie jeder, der fliehen will oder verlassen will, der möchte sich nicht mehr mit Komplexitäten behaften. Ja? Das ist nämlich sehr, sehr schwer, wo wegzugehen, wenn man mit sich selber im Widerspruch ist. Die will glatt und hart sein, um rauszukommen. Und das Land in Barbara, also die DDR 1980, zeigt plötzlich, dass sie kompliziert ist. Und Barbara verliert ihre Glätte.
Nun haben Sie beide aus Ihrer Perspektive die Geschichte geschildert. Da fehlt aber trotzdem noch etwas. Ganz einfach, der Plot. Es ist nämlich so, Barbara ist eine Ärztin in der DDR. Der Film spielt 1980. Sie hat einen Ausreiseantrag gestellt, weil sie sich in einen Westler verliebt hat. Und zur Strafe wird sie aus der Berliner Charité in die Provinz versetzt, in ein Provinzspital. Weil sie sich aber mit Fluchtgedanken trägt, hat sie eigentlich mit der DDR schon abgeschlossen, versucht ihre Arbeit so anständig wie möglich zu machen, mit möglichst wenig Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen im Spital, aber so professionell wie möglich. Und damit ist klar, Barbara ist die Hauptfigur, sie ist auch die Titelfigur, aber die Perspektive auf die Frau, auf die Menschen in dem Land, die wechselt dauernd. Und das möchte ich nun anhand einer ganz frühen Szene im Film kurz unter die Lupe nehmen, wie das aufgebaut ist. Der Film fängt eigentlich damit an, dass zwei Männer in einem Raum sitzen und aus dem Fenster sehen. Der eine ist der junge André, der ist der Arzt im Spital. Der andere, den erkennt man relativ schnell als Stasi-Agenten, jedenfalls als Agenten des Staates. Und der André fragt:
Er sieht das?
Ja. Sie wird nicht eine Sekunde zu früh kommen. Die ist eben so.
Wie ist sie?
Ja, wenn sie 6 Jahre alt wäre, würde man das Schmollen nennen.
Ist sie allein hier?
Die Inhaftierung wirkte sich zersetzend auf ihren Freundeskreis aus.
Klar, das ist die Barbara. Aber die Perspektive auf diese Frau, das sind zunächst einmal diese beiden Männer und diese Frage und dann dieser Kommentar des Stasi-Beamten. Jetzt sagt der Stasi-Beamte von Barbara, sie sei wie ein trotziges Kind. Ich würde sagen, das ist eine erwachsene Frau, eine extrem wütende erwachsene Frau. Haben Sie sich irgendwo zwischen trotzigem Kind und erwachsener Frau einpendeln müssen?
Ja, also gerade diese Szene, die hat mich schon so ein bisschen an Schulhof auch erinnert. Aber ihr sind auch die Möglichkeiten genommen. Man sucht nach so einfachen Mitteln, um sich seiner Würde zu vergewissern. Indem man sagt, ich gebe euch nur das, was wirklich nötig ist. Und ich komme keine Sekunde früher, aber ich komme auch nicht zu spät. Ich mache alles ganz korrekt, aber eben auch nicht mehr. Und das hat für mich was mit, ich komme keine Sekunde früher zur Schule. Ich mag sie nämlich eigentlich nicht, aber ich zieh's durch. So. Und deswegen ist da beides drin. Das hat natürlich auch was sehr Erwachsenes, weil es eine Haltung ist. Sie weiß durchaus, dass das gesehen wird und ankommt und etwas auslöst.
Barbara ist ja extrem situationsmächtig meistens. Es gibt mehrere Szenen im Film, wo sie die Machtverhältnisse total umkehrt. Und ich glaube, einer der zentralen Punkte ist schon, zwischen Barbara und André herrscht so etwas wie ein gegenseitiges Belauern. Gleichzeitig ist die Faszination da. Also der Arzt, der scheint sich ziemlich schnell in die neue Kollegin zu verlieben. Sie hält ihn aber eigentlich für einen Stasi-Kollaborateur oder muss zumindest damit rechnen, dass er das ist. Und das sorgt dafür, dass die Beziehung zwischen den beiden dauernd in dieser Spannung schwingt. Man kann sich nicht trauen, aber man möchte gern. Und auf der professionellen Ebene scheint es zu funktionieren. Christian Petzold, warum haben Sie sich für diese Einstiegsperspektive entschieden? Also wir sehen nicht als normale Kinozuschauer die Barbara, die wir sofort erkennen, weil es eben Nina Hoss ist, sondern wir sehen sie mit den Augen gleich zweier unterschiedlicher Männer und mit zwei unterschiedlichen Blicken. Das ist eine sehr raffinierte Einführung einer Figur.
Ja, der Film beginnt ja mit einer Einstellung erstmal auf Barbara im Bus und die zweite Einstellung ist schon der Blick von Männern auf sie. Und was mich daran interessiert hat, das, weil ich auch wusste, dass die Nina, das auch interessiert ist, zu wissen, dass man beobachtet wird. Und daraus, man ist eigentlich Objekt und daraus sich zu einem Subjekt zu machen. Also wenn eine Frau in einer Bar sitzt und um sie herum sind lauter Männer und sie bestellt einen Martini und sie holt sich aus ihrer Handtasche eine Zigarette, dann weiß sie, dass jeder ihrer Handlungen von den Männern an dieser Bar betrachtet wird. Und dadurch gehören die ihr nicht mehr eigentlich, weil die Männer sie zu einem Objekt der Begierde machen. Aber wenn die Frau klug ist, dann zündet sie sich ihre Zigarette auf eine Art und Weise an und sie bestellt ihr Martini und trinkt darauf und sie schaut diese Männer nicht an und baut sich eine Blase um sich herum, dass sie gleichzeitig unerreichbar wird. Und dieses Erotisierende, was auch in der Observation drinsteckt, dass sie sich da unten auf die Bank setzt in der Eröffnungsszene, die Zigarette raucht und die Beine übereinander schlägt und sagt, ich bin Großstadt, ich bin Frau, ich entsexualisiere mich nicht, weil ihr mich hier zum Objekt macht, ich bin für mich und ihr kommt nicht an mich ran, das ist natürlich etwas, wo sie mit ihren Mitteln eine gewisse Form von Subversion schafft. Und das ist für den Mann, der oben am ersten Stock sitzt und sie betrachtet, etwas, was ihn reizt. Das sieht man auch. Und beide rauchen im gleichen Moment, ziehen sie, glaube ich, an ihrer Zigarette, so als ob es schon eine Kommunikation gibt. Und da ist eigentlich der Arzt schon fast verloren.
Nicht nur der Arzt, würde ich sagen, sondern ich als Zuschauer eigentlich auch schon. Aber das entspricht ja wahrscheinlich auch den Erwartungen des Films, so wie er angelegt ist. Aber für Sie als Schauspielerin, der Moment, in dem Sie eine Schauspielerin beim Schauspielen spielen, das ist extrem doppelbödig. Macht das Spaß?
Ja, das macht Spaß, weil so viele Dinge gleichzeitig passieren. Und ich bin mir dessen durchaus bewusst, was jetzt Christian gesagt hat. Und gleichzeitig sitze ich aber da als Schauspielerin und dann eben auch als Barbara auf dieser Bank, kann mir nicht ganz sicher sein, ob ich beobachtet werde. Ich bin ja nicht mit dem Zuschauer im Raum oben. Ich nehme es nur an und ich setze einfach gleich mal ein Zeichen. Wie Christian sagt, ich gehöre euch nicht. Und ich weiß, dass ich euch damit provoziere. Und jetzt let the games begin, so ungefähr. Ne? Das,
ja. So läuft es ja dann auch. Der erste Auftritt im Spital von Barbara ist schon extrem provozierend und wird von den Kolleginnen vor allem komplett falsch verstanden. Die sagen, die ist sich zu gut für uns, die kommt aus der Charité, die ist aus Berlin, die setzt sich nicht einmal zu uns an den Tisch. Das ist eine ziemlich provokante Szene. Und dann später nimmt der André sie im Auto ein Stück weit mit und dort gibt es schon wieder so ein Duell. Also Barbara geht davon aus, er ist aufgeklärt von der Stasi, warum sie da im Spital arbeiten muss. Er ist mit der Aufgabe beauftragt, sie zu beobachten und Meldung zu erstatten. Er weiß nicht genau, wie weit er ihr trauen sollen kann. Fasziniert ist er trotzdem. Und eigentlich läuft schon dieser Machtkampf und gleichzeitig gibt er ihr indirekt noch den Ratschlag, sie solle sich vielleicht nicht so absondern, weil sie dabei auffalle.
Und, gefällt es Ihnen? Die Arbeit? Die Station?
Ich bin gerade einen Tag hier.
Sie sollten sich nicht so separieren. Die Leute hier sind sehr empfindlich. Berlin, Charité, Hauptstadt. Da fühlen die sich schnell wie zweite Klasse.
Haben Sie deshalb separieren gesagt? Weil Sie nicht wie zweite Klasse klingen wollen? An der Kreuzung hätten Sie mich fragen müssen.
Aber wir sind doch richtig. Also was hätte ich Sie fragen müssen?
Sie hätten mich fragen müssen, wo ich wohne. Aber das wissen Sie ja bereits.
Also es geht eigentlich dauernd darum, die eigene Erscheinung unter Kontrolle zu halten und zu kontrollieren, wie man von den anderen wahrgenommen wird. Erstaunlicherweise scheint aber der André am Anfang völlig unbewusst zu reagieren, bis es dann irgendwann im Film einen Moment gibt, wo er sich selber auf die Finger schaut und sagt, das kam jetzt etwas großspurig herüber. Es gibt so eine Szene, da beschreibt er der Barbara seine Faszination von einem Bild. Das ist ein Obduktionsbild, die Anatomie des Dr. Tulp. Er beschreibt das Bild auf eine Weise, wie ich es als Zuschauer auch noch nie gesehen habe, nämlich mit den Fehlern im Bild, dass eine Darstellung dieser Hand eigentlich für die Bildbetrachter gemacht ist und nicht für die Figuren im Bild. Und dann wird er sich plötzlich klar darüber, dass er eigentlich versucht hat, Barbara zu beeindrucken und formuliert das auch. Das scheint mir zentral für den ganzen Film. Also dieses Pendeln zwischen Spontanität und dem Bewusstsein, ich produziere mich, ich werfe mich in einen bestimmten Blickwinkel und in ein bestimmtes Licht.
Ja, das ist so. Ich glaube, in dieser Situation, die sehr viel Spaß gemacht hat beim Drehen, wo er im Grunde genommen eine Bildinterpretation des Rembrandt-Bildes gibt und er sich im Grunde genommen während der Interpretation selbst verliert. Der macht es überhaupt nicht für sie, ja? Der macht es nicht, um sie zu beeindrucken, sondern der hat endlich jemanden, mit dem er sprechen kann. Die wahnsinnige Einsamkeit dieses Arztes, der einsam für sich ein Labor baut, der einsam für sich Rembrandt-Bilder anschaut, der selber in einem Exil lebt, ja? Hat plötzlich jemanden in Augenhöhe neben sich, ne? mit dem er endlich sprechen kann. Das ist so wie Männer, die zum endlich mal jemanden zu ihrer Plattensammlung einladen können und ihre Lieblingssongs vorspielen. Und plötzlich merken sie, verdammt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht habe ich mein Gegenüber, denkt er jetzt, ich möchte einfach nur ins Bett mit ihr oder ja, so. Das ist einfach nur ein Vorspiel oder sie ist die 17., der hier dieses Rembrandt-Bild erkläre. Und deshalb schämt er sich und kratzt sich, das fand ich so toll beim Ronald, kratzt sich so am Nacken und sagt so, scheiße, soll jetzt nicht so klingen, als ob, aber es war wahrscheinlich angeberisch, es tut mir leid. Und deswegen sieht man den Anflug eines Lächelns bei ihr zum ersten Mal. Ne? Zum ersten Mal ist auch die Frau, die eben noch eine Zigarette mit übereinandergeschlagenen, dünkelhaften Beinen und mit ihrer kalten Glätte und ihrer eben Dünkelhaftigkeit geraucht hat, ist plötzlich, bricht ein Gefühl, ne? Durch die Fassade. Und das ist der Moment, wo man merkt, dass dort zwei Exilanten, ne? Und zwei in die Provinz abgeschobene, einsame, erwachsene Menschen ganz vorsichtig beginnen, miteinander zu kommunizieren.
Ich würde gerne mal nach Den Haag. Da hängt der Rembrandt.
Antrag stellen. Ich muss nach Hause. Sie hatten gesagt, ich könnte nach Hause?
Ja.
Sie hören Reflexe auf DRS2, heute mit Filmregisseur Christian Petzold und mit Nina Hoss, der Hauptdarstellerin in seinem Film Barbara. Am Mikrofon Michael Sennhauser.
Sie haben jetzt mehrfach die Zigaretten erwähnt. Die fallen einem auch tatsächlich auf. Es ist eine Rekonstruktion. Der Film spielt 1980 in der DDR in einem Provinzspital. Die Ärzte, die Schwestern, alle rauchen. Im Aufenthaltsraum quellen die Aschenbecher über und in jeder Szene, wo nicht gearbeitet wird, wird geraucht. Nina Hoss, ich habe Sie eben rauchen sehen. Haben Sie es für den Film wieder üben müssen oder ist Ihnen das leicht gefallen, dieser Rückschritt in die 80er Jahre?
Ja, ich fand schon erstaunlich, wo man da alles geraucht hat. Also gerade im Krankenhaus. Also das kommt einem sehr seltsam vor. Das ist schon so. Also dass man dann da steht, neben den Patienten womöglich noch und raucht, das ist... jetzt nicht mehr, das würde man jetzt nicht mehr tun natürlich, ne? Aber es ist ja so ein bisschen wie, gibt doch diese Serie Mad Men. Das ist so beides. Man denkt eigentlich, mein Gott, die ganze Zeit rauchen und trinken die und auf der anderen Seite denkt man, großartig. Also ja.
Ich glaube, das macht einen Teil der Faszination aus. Es ist eine Art Retro-Trotz, habe ich zumindest in diesen Rauchszenen verspürt für mich selber. Der Film pendelt ja dauernd zwischen diesem DDR-Bild, das Sie ganz bewusst anders gestaltet haben als viele andere der letzten paar DDR-Filme. Die DDR ist unter anderem ein Land mit Wind, mit Farben, mit Wald. Die Barbara fährt auf dem Fahrrad dem Waldrand entlang, dem Meeresrand entlang. Man sieht das Meer aber nicht. Sie hasst das Meer, das sagt sie auch irgendwann. Es gibt viele Rekonstruktionen. Die Räume wirken sehr DDR-mäßig, wie man sich das vorstellen würde. Und immer wieder gibt es einen Anflug von Beschaulichkeit, dass es so einen stifterschen Moment, es gibt Leute, die Barbara ein Körbchen mit Obst und Gemüse in die Hand drücken, es gibt die Szene, in der André für sie kocht, es gibt viele dieser wirklich hübschen, beschaulichen, häuslichen Momente und dann immer wieder diese Momente, wo man merkt, diese DDR, das ist ein grauenhafter Start in den Augen von Barbara. Es gibt einen Moment, da trifft sie sich im Interhotel mit ihrem westlichen Liebhaber und der schlägt ihr irgendwann einmal vor, ich könnte ja auch zu dir kommen.
Barbara, ich kann auch zu dir kommen. Ich könnte auch hier mit dir leben.
Wie hier?
Nee, hier. Wäre doch eine Möglichkeit, das sollen schon einige gemacht haben.
Wer denn?
Ist doch egal. Ich kann auch hier glücklich mit dir werden. Und sie nehmen mich mit Handkuss.
Du spinnst. Hier kann man nicht glücklich werden.
Dieses Pendeln zwischen der Attraktivität des Kleinstadtlebens, wie Sie es zeigen, und dem Entsetzen, das dahinter steht, wie Barbara auch behandelt wird von der Stasi. Sie wird immer wieder angehalten, observiert, gestoppt, untersucht.
Kleiner Ausflug gemacht. Eine schöne Gegend hier. Besonders nachts.
Das wirkt auf mich nachträglich betrachtet ziemlich kalkuliert. Im Film funktioniert es perfekt. Aber rückblickend muss ich sagen, Sie fahren Achterbahn mit mir.
Ja, das wollte ich aber nicht. Außerdem ist der... machen wir einen kurzen Exkurs zur Achterbahn. Ich gehe ja seit 10 Jahren unheimlich gerne, seit ich überhaupt 6 Jahre alt bin, gehe ich gerne auf Rummelplätze. Und ich finde, man sollte jetzt mal langsam eine Dokumentation über die Veränderung der Achterbahn machen. Weil früher waren die Achterbahnen die Bahn, an der man das Gefühl hat, der Schwerkraft für einen Moment zu entkommen. Man fiel. Ja? Und das hatte viel mit der Pubertät zu tun, mit diesen Träumen, ja, die man hat, dass man fällt von Hochhäusern und kurz vorm Aufschlag wacht man auf. Und heutzutage sind die Achterbahnen aber so, dass man nicht mehr fällt, sondern geworfen wird. Und so geht das auch ein bisschen mit dem Kino. Ja, früher öffneten sich Türen und man kam in namenlose, grauenhafte Räume oder Liebesräume. Heutzutage wird man da hineingestoßen von Musik, von Inszenierung. Und ich glaube, Barbara ist noch eine Holzachterbahn der 60er Jahre. Ist noch nicht die Bahn, wo man geworfen wird. Zu der Ost-West-Geschichte, ne, was Sie mit Stifter meinten. Uns war es total wichtig, dass wir diesen Gemüsekorb, den haben wir richtig ins Bild gesetzt. Da haben wir wirklich ein paar Stunden dran gedreht, ja, an diesem Korb und uns Gedanken darüber gemacht. Und ich wollte ihn eine Zeit lang weglassen, weil ich dachte, komm, wir werden früher fertig und so. Und die Nina Hoss und der Ronald Zehrfeld, die haben darauf bestanden, dass dieser Korb gefilmt wird, dass der wahnsinnig wichtig wäre. Bis mir klar wurde, dass die wahrscheinlich schon tiefer in der Geschichte drin sind als ich, der ja doch ein bisschen draußen immer ist als Regisseur und nicht so ganz tief mit den Figuren fühlen kann, wie die Schauspieler das oft können. Und die sagten, das ist doch hier auch Tausch, das sind doch hier Gebrauchswerte. Wir hier tauschen unsere Gefühle und unser Leben anders aus als im Westen. Und deswegen finde ich ganz wichtig, dass man eine Großaufnahme von Westgeld hat, ne? Dass der Tauschwert für die Flucht ist und dass er später sagt zu ihr in diesem Hotelzimmer-Szene, die Sie gerade erwähnten, du brauchst im Westen nicht mehr arbeiten, ich verdiene genug für uns beide. Und im Osten ist es aber so, die Männer, der Mann erzählt eine Geschichte, der Mann kocht ein Gericht, ja? Eine Frau verschenkt einen Gemüsekorb für eine Morphiumspritze an ihrer Schwägerin. Das ist eine Welt, die eigentlich, obwohl sie so schief gelaufen ist in Stasi, Apparatschik und sowjetrussisch daneben gelaufen ist, ist sie trotzdem, es sind in ihr überall Spuren drin, die von einem sozialistischen Traum erzählen. Und dieser Gemüsekorb spielt eine große Rolle.
Ich glaube, kurz vor dieser Szene, wo Barbara bei André zu Hause ist und er für sie kocht, ist mir zum ersten Mal durch den Kopf geschossen. Das ist ein Arztroman. Das ist ein Arztroman, der ist von der Anlage her, entspricht ja jedem dieser kleinen Kitschhefte, die man im Kiosk kaufen kann. Das ist die Geschichte der Städterin, die kommt aufs Land, sie verliebt sich in den aufrechten Landarzt. Und dann kommt diese Szene, wo die Barbara in der Wohnung von André steht, sein Büchergestell anschaut und feststellt, da stehen ja lauter Arztromane. Und er nimmt auch noch einen raus und zitiert zumindest einen Teil der Handlung daraus, wo er noch einmal so einen senkrechten Landarzt beschreibt. Wie kann man sowas spielen, ohne laut loszubrüllen vor Lachen? Ich meine, darauf muss man sich auch zuerst vorbereiten, oder?
Ja, das ist witzig. Diese Gedanken kommen mir jetzt erst in der Nachbetrachtung. Wenn Sie das jetzt so sagen, denke ich immer, stimmt eigentlich. Währenddessen natürlich überhaupt nicht, weil ich die Figur so ernst nehme. Und ich mit ihr einfach wahnsinnig interessiert bin, wie der André reagiert. Sie versucht ihn ja permanent herauszufordern, um etwas aus ihm herauszubekommen. Und in diesem Moment in der Wohnung habe ich das Gefühl, versucht er sie eben nicht mehr zu beeindrucken. Und diese Geschichte, weil sie kommt in die Wohnung und die ist authentisch, die ist mit ihm identisch und da lebt er auch ohne sie und da lebt er scheinbar gut. Und die Wohnung hat trotzdem auch was Einladendes, lässt Menschen zu, die da hinkommen. Und das sensibilisiert sie und dann kommt wieder so eine Geschichte, der sie sich einfach jetzt mal so hingibt. Und wo sie denkt, ich lasse mich jetzt auch mal beeindrucken. Und dann kocht er und es riecht gut und es wird irgendwie sinnlich und trotzdem muss sie sich dem verweigern. Aber das, ja, das ist so der Moment der Öffnung, die natürlich auch in einem Arztroman vorkommt. Aber es ist eben komplizierter, finde ich, dann doch, als bei, kurz Maler oder so.
Das ist ja auch das Großartige am ganzen Film, finde ich, dass man eben, man kann sich dieser hölzernen Achterbahn, wie Sie sagen, mir leuchtet das Bild völlig ein, überlassen. Man kann einfach mal mitfahren. Man weiß, aus den Schienen springen werden wir nicht. Die Geschichte ist auf einer Ebene einigermaßen absehbar und man weiß sogar recht bald, worauf man eigentlich hofft. Und das gehört ja zu dieser Gattung, zu dieser Erzählgattung, dass man eigentlich auf etwas hofft, von dem man weiß, eigentlich könnte es ja auch schieflaufen, aber es wird schon gut gehen. Sie haben mit Harun Farocki zusammen geschrieben. Ich gehe mal davon aus, Sie haben die meisten Dialoge zusammen geschrieben. Was ist tatsächlich davon übrig geblieben, wenn man dann Schauspieler hat wie Hans Zehrfeld, Nina Hoss, die Dialoge dann auch noch sprechen müssen und daraufhin abklopfen, ob das funktioniert?
Mir fällt gerade ein, Harun ist Arztsohn. Wirklich, ja, der Vater ist Arzt. Noch ganz kurz zu den Arztromanen. Natürlich, die Arztromane, wie wir sie kennen, sind nur dazu da, dass der Chefarzt sich in die Krankenschwester verliebt, ja, und dass im Grunde genommen eine aristokratische Gesellschaft in den Krankenhäusern immer noch existiert, während wir hier draußen demokratisch gleichgeschaltet vor uns hin vegetieren. Ja. Das Tolle an den DDR-Ärzten ist ja, dass sie eine moderne Kollektive sind und deshalb viel mit dem amerikanischen Kino zu tun haben, die ja immer kollektiv arbeiten, Banküberfälle oder Flugzeugingenieure. Ja, das ist in amerikanischen Kinos sind die modern und erwachsen. Und in den deutschen Arztromanen sind das ja nun Leute, die vor 100 Jahren schon ausgestorben sind und das noch nicht wissen. die Arbeit mit dem Harun ist, es ist ganz merkwürdig so, ich habe immer nachher das Gefühl, die Schauspieler hätten das ganze Drehbuch umgestülpt. Ja, die hätten alles gestrichen, neu für sich eingesprochen und dann sehe ich den fertigen Film und dann sehe ich das Drehbuch und dann denke ich mir, das ist ja fast genauso wie im Buch. Es ist gar nicht so viel gestrichen und es ist gar nicht so viel umgestellt. Aber die Schauspieler haben es, besonders die intelligenten Schauspieler und die gefühligen Schauspieler, also die empathischen und emphatischen Schauspieler, die haben es zu ihrem Text gemacht. Und deswegen, das ist immer das Schönste, wenn einem das Drehbuch nicht mehr gehört. Es ist schwierig, so ein bisschen wie wenn die Kinder das Haus verlassen und die Schauspieler verlassen auch das Haus des Regisseurs, kommen aber zurück und der Regisseur erkennt sein Werk nicht mehr. Das gefällt mir sehr gut.
Es sind ja nicht nur die Dialoge. Ich habe schon lange keinen Film mehr gesehen, bei dem ich das Gefühl hatte, was gesprochen wird zwischen den Schauspielern ist das eine, aber wo sie hinstehen, wie sie in einen Türrahmen lehnen oder eben nicht und wo das Licht hinfällt, das ist unglaublich viel wesentlicher in den meisten Szenen. Nun weiß man aber, dass gerade in Schnitt-Gegenschnitt-Szenen jedes Setting ja mindestens zweimal aufgebaut werden muss, damit man das auch so filmen kann, wenn man das Gesicht der Schauspielerin und das Gesicht des Schauspielers hat. Wie kriegt man das hin? Müssen Sie das ganz genau absprechen? Ich lehne mich jetzt hier in den Türrahmen und dann machen wir das zweimal oder dreimal, dass man das im Schnitt auch machen kann. Sie entwickeln das auf dem Set?
Ja, das ist, soweit ich mich jetzt erinnere, ist das Arbeit der Proben. Also gerade das Körperliche, weil man muss sich irgendwann ja einigen. Die Kamera muss ja dann doch wissen, wo man sich aufhält, damit man eben Schnitt gegen Schnitt machen kann. Aber das finden wir, während wir probieren. Und wenn es dann nicht stimmt, was wir auch einmal erlebt haben, und einmal ist wirklich wenig, also das war auch nur einmal, dass man gemerkt hat, da stimmt körperlich etwas nicht. Der Körper befindet sich nicht richtig im Raum zu dem, was man da vorhat zu erzählen. Und dann muss man es nochmal verändern und nochmal von vorne anfangen. Also wenn das so ist, da ist Christian ja auch, er merkt es auch sofort, so wie wir auch. Und dann gibt es ja auch keine Frage, dass man nochmal nach dem sucht, wo es sich richtig anfühlt und wo man weiß, das ist jetzt auch im Bild richtig und erzählt das, was wir erzählen wollen. Aber das passiert in der Probe und dann hat man das gefunden, wo man steht, wie man steht. Das kann ich dann trotzdem natürlich immer noch ein bisschen verändern, aber dann hat man das festgelegt.
Gute Arbeit.
Sie können das Labor jederzeit benutzen, wenn Sie wollen.
Haben Sie das zusammengestellt?
Das sind noch nicht alle Geräte, die ich wollte. Aber nächste Woche bekomme ich vielleicht eine Zentrifuge aus Prag.
Was machen Sie eigentlich hier in der Provinz? Aufpassen, dass sich niemand separiert?
Mir gefällt es hier.
Sollen Sie mich überzeugen?
Wovon?
Den Ausreiseantrag zurückzuziehen. Die Arbeiter und Bauern haben für ihr Studium gesorgt. Jetzt haben wir die Verpflichtung, Ihnen davon etwas zurückzugeben.
Eigentlich nicht falsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.